Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands.
Aktivist Ottmar Miles-Paul liebt Demonstrationen. Doch er weiß auch, das reicht nicht, um die Rechte behinderter Menschen durchzusetzen. Andere Optionen des Aufstands durchdenkt er in seinen Romanen, in denen Menschen mit Behinderungen für Selbstbestimmung kämpfen. Miles-Paul berichtet im Interview mit Ute Stefanie Mansion, was ihn am aktuellen Entwurf des Behindertengleichstellungsgesetzes stört und wie er dagegen vorgeht. Auf der Straße und in seinen Büchern.
Herr Miles-Paul, was haben Sie in diesem Jahr am 5. Mai vor, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung?
Ja, hallo. Am 5. Mai habe ich vor, nach Kiel zu fahren. Ich wäre sehr gerne in Berlin bei der Demonstration dabei, weil die immer ganz besonders und auch viele Leute da sind und dieses Jahr natürlich hoch aktuell wegen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Aber ich habe schon eine Lesung in Kiel zugesagt. Deshalb werde ich am 5. Mai um 17 Uhr in Kiel bei einer Veranstaltung und anschließend mit der Sabine Lohner, meiner Leseassistentin, werden wir eine Dunkellesung machen.
Also in einem dunklen Ort, Lokal, Höhle oder
wie? Kulturzentrum ist es, glaube ich. Höhle klingt auch gut.
Ja. Bei einem Aktivisten denkt man an laute Aktionen, an Aktionen, die Aufmerksamkeit erregen. Was liegt Ihnen persönlich mehr? Der eher stille Protest, etwa durch kritische Artikel? Oder Demonstrationen und Aktionen, bei denen auch die Medien hingucken?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil die muss natürlich auch ein bisschen im Spiegel der Zeit betrachtet werden und auch immer, wie gerade die politische Situation ist, also was bringt was. Früher waren wir immer ganz stolz, da hatten wir noch nicht so viele Kontakte in die Politik, wenn wir ja Demonstrationen hatten. Und ich sag mal so, meine Stimme gibt es manchmal auch her, dass ich ohne Megafon entsprechend reden und laut anheizen kann. Also ich bin schon so ein bisschen so ein Demonstrationstyp. Also wenn dann die Leute kommen zu gucken, dass sie zusammenbleiben. Ich moderiere dann oft, weil ich auch ein Freund bin von eher kurzweiligeren Reden und nicht den langen Kundgebungsreden, wo dann die Leute 10 Minuten und länger reden und man wird müde. Also ich bin schon eher so ein bisschen von der zackigen Sorte. Deshalb liebe ich es eigentlich, aber mit der Zeit habe ich natürlich erkannt, Demonstrationen, laut sein, das ist nur ein Teil. Natürlich müssen wir laut als behinderte Menschen sein, dass man uns überhaupt wahrnimmt, dass man uns hört. Aber die Strategie ist natürlich wichtig, weil was nützt mir letztendlich die lauteste Demonstration, wenn es keinen direkten Bezug hat, also wenn es an dem vorbeigeht, was die Politik macht. Und jetzt am 5. Mai, den Sie ja schon angesprochen haben, ist das natürlich eine hochinteressante Verbindung, weil wir haben ein Gesetzgebungsverfahren anstehen und wir haben den Protesttag anstehen. Und so liebe ich es eigentlich, weil es ist wirklich die Verbindung zwischen, ja, Leute auf die Straße zu bringen, Protest auch deutlich zu machen, aber auch an die Abgeordneten zu schreiben, mit den Abgeordneten zu reden, sich überlegen, wie könnten Gesetzesformulierungen aussehen, wie kann man das strategisch einfädeln. Ich liebe eigentlich alles, wobei ich mit zunehmendem Alter merke, wie anstrengend es eigentlich ist, solche Demonstrationen, Veranstaltungen zu organisieren, weil man muss einfach so viel berücksichtigen und der Druck ist auch größer geworden.
Beim Behindertengleichstellungsgesetz, da gibt es ja viel Kritik dran, auch von Verbänden. Welche Änderungen würden Sie vorschlagen oder ja am aktuellen Entwurf vorschlagen?
Ja, wir haben ja unheimlich lange gewartet, dass wir jetzt den, jetzt ist ja ein Gesetzesentwurf, also ein Gesetzentwurf, der von der Bundesregierung, also den Ministerinnen und Ministern mit Kanzler beschlossen wurde. Und jetzt muss ja der Deutsche Bundestag entscheiden. Und es hatte ja schon die Ampelregierung Das war, glaube ich, der Nikolaustag 2021 in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, sie will was tun. Und seit daher sind wir eigentlich am Rödeln und am Machen, dass wir diesen Gesetzentwurf für die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes bekommen, weil das ist ein Gesetz von 2002. Das wurde 2016 noch ein bisschen geändert und das ist also ein Gesetz, das schon lange eigentlich Verbesserungen, Überarbeitung braucht. Ja, und jetzt haben wir diesen Gesetzentwurf. Wir haben Stellungnahmen abgegeben, wir haben versucht zu überzeugen und müssen feststellen, wie miserabel er eigentlich ist. Und jetzt könnte ich hier eine ganze Latte erzählen, was wir besser machen müssten. Der Haken an der Geschichte ist, wir sind jetzt in der Phase, der Entwurf ist geschrieben und die Abgeordneten, in diesem Fall jetzt von CDU, CSU und SPD, die kriegen den jetzt mit den anderen Abgeordneten auf den Tisch und die debattieren diesen Vorschlag. Sie werden eine Anhörung durchführen, sie werden den dann beschließen und in der Regel gibt es Änderungen, aber wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, es ist unheimlich schwer, auch für Änderungen zu kämpfen, also welche man dann wirklich durchkriegt. Und deshalb liegt bei mir im Moment so der Fokus auf ein, zwei Punkten, und wo ich sage, da bin ich froh, wenn wir das verändert bekommen, weil wenn man sich in 20 Punkten verliert, da passiert oft gar nichts. Und darum freue ich mich auch, dass auch viele Verbände sich jetzt auf diese zentralen Punkte auch stürzen. Und ein ganz zentraler Punkt ist für mich und viele andere, dass wir diesen Satz rauskriegen, diesen unsäglichen Satz, der sagt, für Unternehmen, die also Maßnahmen zur Barrierefreiheit durchführen sollen oder angemessene Vorkehrungen, wodurch die Teilhabe behinderter Menschen verbessert wird, ja, für die sind all diese Aktivitäten eine unverhältnismäßige und unbillige Belastung. Das heißt, in der Übersetzung, die müssen eigentlich gar nichts tun, weil was man von ihnen eigentlich im Gesetz fordert, wird hier die Ausnahme kreiert und es wird gesagt, ja, das ist aber für Unternehmen eine unbillige und unverhältnismäßige Belastung. Und da muss ich sagen, das ist harter Tobak. Andreas Bethge vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, der hat es schon richtig gefasst in einem Post auf Facebook, war das, glaube ich, wo er sagt, sind wir denn nur eine Bürde für die Gesellschaft? Also wir sind Kundinnen und Kunden. Und jetzt sagen die uns, ich komme zum Beispiel, habe eine Frage, können Sie mir mal kurz vorlesen, was da draufsteht, was Sie da anbieten. Und dann kann mir jemand ins Gesicht sagen, Entschuldigung, das ist eine unbillige und unverhältnismäßige Belastung für mich. Ja, und ich habe in den USA gelebt und ich habe dort damals sogar mit dafür demonstrieren können. Ich war bei einer Anhörung im Kongress mit dabei für den Americans with Disabilities Act. Und in den USA kann ich sagen, da gehe ich zum Beispiel zu McDonald's oder so und sage, Entschuldigung, ich kann es nicht lesen. Wie, wenn Sie da hinter Ihrem Counter sozusagen die Karte stehen haben, wie gedenken Sie denn, mir das zugänglich zu machen? Und der Spieß dreht sich um. Sie sind verantwortlich. Und dann kommt oft, Moment mal, wir haben doch hier eine Karte in größerer Schrift oder ich kann sie auch gern vorlesen. Und ein ganz anderes Verhältnis. Und hier kann mir jetzt jemand sagen, unverhältnismäßig, unbillig, Belastung. Also ich glaube, das ist so der Knackpunkt, wofür wir kämpfen. Wir haben Probleme mit Schadenersatzanspruch. Also wenn jetzt Unternehmen irgendwie was tun, können wir eigentlich nur feststellen lassen, ja, das ist eine Benachteiligung, aber sie sind nicht gezwungen, was zu verändern. Und bei Öffentlichen, wenn ich eine Schadenersatzsumme von 1.000 Euro habe und viele wissen, die vor Gericht gehen, wie mühsam das alles ist, ja, Beweislastumkehr, alles viel zu weich gepackt. Barrierefreiheit muss eigentlich in dem Sinne nicht hergestellt werden, sondern erstmal nur die angemessene Vorkehrung für die Unternehmen. Dann haben wir die Bundesbauten, die erst bis 2045 barrierefrei sein müssen. Es tut schon weh, ja, was da alles drin ist. Aber wie gesagt, die Konzentration dürfte wirklich auf diesem Punkt sein, dass eben Unternehmen ebenfalls verpflichtet sind, für uns zumindest angemessene Vorkehrungen, also zu gucken, was kann ich tun, damit derjenige oder diejenige diese Dienstleistung gleichberechtigt in Anspruch nehmen kann oder das Produkt für sie passt.
Aktuell sind ja ungefähr 12% der Menschen mit Behinderungen arbeitslos und die Lage verschlechtert sich. immer weniger statt mehr Unternehmen beschäftigen behinderte Menschen. Wie können Ihrer Meinung nach Arbeitgeber davon überzeugt werden, also dass sie es auch innerlich mittragen, nicht nur durch ein Gesetz, mehr oder überhaupt Menschen mit Behinderung einzustellen?
Ja, das ist immer so eine Sache mit der Überzeugung. Also ich bin jetzt ja schon behindertenpolitisch aktiv seit, sagen wir mal, 1985. Also wir schreiben hier schon über 40 Jahre meines knapp über 60-jährigen Lebens. Und ich habe ganz oft gehört, wir appellieren, wir klären auf, wir ja zeigen euch, was geht. Ich selber habe ja auch so ein Portal Gute Nachrichten zur Inklusion, wo wir gute Beispiele aufzeigen. Ich denke, das ist auch richtig, weil natürlich haben viele keine Vorstellung, ja, wie könnte das denn klappen, wenn sich jetzt ein blinder, sehbehinderter Mensch bewirbt oder noch so jemand wie ich, der dann noch dazu schlechter hört, den die Knochen wehtun, der Allergien hat, dann denkt man schon, um Gottes Willen. Ja, also denke ich, Aufklärung ist schon alles richtig, aber ich glaube, es braucht einfach klare Regeln und die müssen auch eingefordert werden. Drum ist unsere Ausgleichsabgabe schon ein wichtiges Instrument. Man hat sie auch erhöht für die Betriebe, die jetzt also gar keinen behinderten Menschen beschäftigen, obwohl sie das müssten. Aber das greift alles noch nicht. Ich denke, das ist so die eine Seite, da müsste man viel mehr nachhaken. Ja, und traurig ist natürlich, dass die Ampelregierung für den Preis für die Erhöhung der Ausgleichsabgabe beschlossen hat, die Bußgelderhebung abzuschaffen. Damit haben wir eine Keule weniger. Also ich glaube, da müsste man nochmal hingucken, wie kann man die Betriebe konkret herausfordern. Weil ich muss sagen, es ist ein bisschen heftig, wenn dauernd die Unternehmen klagen, ja, wir haben nicht genug Arbeitskräfte. Da geht es ja nicht nur um Fachkräfte, wobei viele behinderte Menschen auch Fachkräfte sind, das muss man an der Stelle natürlich auch nochmal betonen, sondern es geht auch generell um Leute, die man beschäftigen kann. Auf der anderen Seite sind wir jetzt bei behinderten Menschen, ja, wir haben uns schon da die 190.000er Grenze an arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen kratzen, weil wir haben über 300.000 behinderte Menschen in Werkstätten. Also das ist kein Klacks, was da unterwegs ist, und ich denke, viele bewerben sich vielleicht auch gar nicht mehr. Viele sind in der Rente, würden aber vielleicht auch noch gerne was tun. Also das ist die eine Seite der Geschichte. Das andere ist, ich sag mal, unser Hilfesystem muss viel effektiver werden. Also wenn da dann jemand ein Jobangebot hat, also nehmen wir an, ich gehe jetzt zum Arbeitgeber, dann brauche ich eigentlich einen verlässlichen Rucksack, wo ich sagen kann, okay, Sie können sich das jetzt noch nicht vorstellen, aber ich werde Assistenz am Arbeitsplatz bekommen, die mir eben bei behinderungsbedingten Herausforderungen das mit ausgleichen kann. Ich werde ein Hilfsmittel bekommen. Ja, wir haben auch einen Lohnkostenzuschuss. Und da ist es immer so problematisch. Da können wir sagen, ja, da gibt's gute Chancen, da gibt's Möglichkeiten. Und dann wird begutachtet, dann dauert das. Und gerade diese ersten Wochen in einem neuen Job sind so wichtig, dass wir gleichberechtigt starten können. Und es ist einfach mies, auch den Menschen gegenüber. Man sitzt dann dort, ist am Job, aber ich habe meine Hilfsmittel nicht, ich kann nicht richtig arbeiten, ich werde jeden Tag kleiner, weil ich betteln muss und das nicht so kann. Ja, und da haben wir in unserem System ein riesiges Problem mit diesen verschiedenen Stellen, die dann zusammenarbeiten sollten. Der Rucksack, was ich an Unterstützung bekomme, der müsste eigentlich schon vor dem ersten Arbeitstag, der müsste eigentlich beim Einstellungsgespräch schon geschnürt sein.
Um Arbeit geht es ja auch in den Büchern, die Sie geschrieben haben. In Ihrem ersten, vor 3 Jahren erschienenen Roman, Zündeln an den Strukturen, geht es um die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Und 3 Leute, die in den Werkstätten arbeiten, stecken ihre Werkstatt in Brand. Sie hoffen, dadurch die Strukturen in Frage zu stellen und Arbeit auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu finden. Wie haben Menschen, die in Werkstätten arbeiten, auf den Roman reagiert? Und ich meine damit sowohl welche von, ja, ich glaube, man nennt es Betreuungspersonal und von den behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ja, hochinteressant. Also ich kann Ihnen sagen, wie das entstanden ist. Ich bin ja schon seit vielen Jahren in allen möglichen Gremien, und ich war in dem Gremium, wo es um die Studie ging, wie viel Geld bekommen eigentlich behinderte Menschen in Werkstatt, also das Werkstattentgelt, da wird ja nicht vom Lohn gesprochen, ist kein richtiger Lohn, und wie sind die Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, überhaupt aus einer Werkstatt rauszukommen, und beide Zahlen waren einfach miserabel. Und ich saß da und hatte immer so das Gefühl, man redet so abstrakt über Zahlen, das ging alles so, es war, ja, mir hat das Menschliche gefehlt. Also was ist mit den Menschen, die jetzt unter solchen Situationen arbeiten, hinter all diesen Zahlen, Untersuchungen und Diskussionen? Und dann saß ich eines Abends auf dem Balkon und habe gedacht, Alter, du musst mal einen Roman schreiben, weil diese ganze Faktendiskussion, da hört ja keiner mehr richtig zu. Und so kam ich auf die Idee, und ich brauchte ein Werkzeug. Wie wäre es denn, wenn wir keine Werkstatt hätten? Was könnte dort an Dynamik entstehen? Ja, und darum habe ich im Roman dann die drei Akteurin und zwei Akteure zusammen losgeschickt. Die haben dann Freitagnacht die Werkstatt in Brand gesetzt. Sie ist auch ganz abgebrannt, und im Roman geht es dann darum, welche Dynamik setzt jetzt ein. Also da finden einige Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wird auch eine neue Werkstatt gebaut. Also es ist Dynamik auf verschiedenen Seiten. Und da kamen natürlich die ersten Anfragen auf Lesung, und fand ich total interessant. Sehr früh kam also eine Geschichte aus Bremen. Und zwar haben wir dann eine Lesung in einer Werkstatt gehabt. Der Landesbeauftragte hatte das mit angezettelt. Und wir haben schon gesagt, es ist gut, auch vorher nochmal ein Gespräch in leichter Sprache zu haben, weil mich interessiert es einfach auch. Ich kenne zwar viele Leute aus Werkstätten, wir haben Empowerment-Schulung, wir haben alles Mögliche gemacht. Ja, und dann hatten wir die Diskussion, es war total interessant, also hat mir richtig Spaß gemacht, da war auch Feuer drin, im halbwahren Sinne des Wortes, weil die erste Reaktion war natürlich, da war die Stimmung schon aufgeheizt, weil da hieß es, da kommt einer, der will die Werkstatt in Brand stecken. Da habe ich ja gesagt, naja, habe das erklärt, den Hintergrund, und dann, ja, das ist ja, Sie wollen ja unseren Arbeitsplatz abfackeln und was weiß ich, und wie wäre das bei Ihnen? Da habe ich gesagt, naja, ich würd wahrscheinlich auch erstmal wie Sie reagieren, wenn einer kommt und sagt, ja, jetzt stecken wir mal den Arbeitsplatz von Miles Paul in Brand und gucken, was passiert. Also das war richtig gut, ja, und auch von den Betreuungskräften, da war natürlich erstmal Wumms, 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 und ich habe das einfach hingenommen, weil das gefällt mir. Ein Roman ist sozusagen dazu da, auch Emotionen rauszulassen. Da kann man sich aufregen, das kann man gut finden, da kann man eine Idee kriegen, den kann man wegwerfen, da kann man alles damit machen. Das ist beim Roman, ist das so. Und interessant war, dann kamen so die ersten Stimmen. Ja, Moment mal, es gab doch auch ein Lied, Hurra, Hurra, die Schule brennt. Hat ja auch nicht dazu geführt, dass alle Schulen jetzt abgefackelt wurden, sondern man hat mal darüber nachgedacht, was ist in der Schule eigentlich schlecht oder was könnte besser gehen. Und wir waren dann ziemlich schnell in einer Diskussion, wo jemand sagte, na ja, wenn wir nicht in die Werkstatt kommen würden, dann würden die Betreuer auch nichts verdienen. Also war richtig gut, und dann kamen sie, ja, wir protestieren ja für mehr Lohn und für mehr Inklusion und am Protesttag. Also ich fand das total gut, aber es hat natürlich gezeigt, dass man für solche Diskussionen manchmal ein bisschen Zeit braucht. Also auch zu erklären, ja, warum hat man das so gemacht? Und dann auch erstmal so die erste Schicht abzubauen. Und dann kam nämlich so langsam, was den Leuten auch in der Werkstatt, was sie nervt. Und an dem Punkt, ja, da waren wir so eine Stunde in der Vordiskussion, bevor die Lesung losging. Und an dem Punkt habe ich gedacht, jetzt wäre es spannend. Ja, weil jetzt geht's wirklich darum, welche Situation haben sie? Und in der Diskussion später hat dann eigentlich ganz stolz erzählt, dass sie da Jobs macht für, ich glaube, Mercedes oder irgendwie was. Da ging es auch noch irgendwie, dass man die Fahrzeuge hört, also eine richtig gute Sache. Ja, da war dann natürlich die Frage aus dem Publikum, warum arbeiten Sie dann noch in der Werkstatt und nicht direkt bei dem Betrieb? Also ganz verschiedene Diskussionen. Wir haben ja an die 25 Lesungen gemacht, viele Diskussionen. Es ist immer etwas anders, aber das war eigentlich genau das, was ich mit dem Roman wollte, weil ich muss da nicht immer gleich reinspringen und sagen, ja, es ist aber so, sondern ich kann sagen, ich gebe das mal an die Romanfiguren weiter. Interessante Idee, ja. Und das ist, ich sag mal, das ist das Schöne an der Romangeschichte. Ich hätte es vorher so nicht gedacht, aber man kann noch mal anders drüber reden.
In Ihrem neuen Roman, in dem ja auch die Figuren aus dem ersten Roman wieder auftauchen, also der neue heißt Ich will raus, von der Exklusion zur Inklusion. Darin geht es um die Lage von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2034. Darin sprengt jemand, der möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, ein Fernsehstudio in die Luft. Irgendwie scheinen ihre Protagonisten zu glauben, mit Gewalt Lösungen herbeiführen zu können. Glauben Sie das auch?
Ich glaube das nicht. Ich sage das ja auch meistens dazu, Leute, hier, das ist keine Brandstifter- oder Bombenlegerveranstaltung. Also das Glück ist, in meinem Roman ist noch niemand gestorben.
Beruhigend.
Verletzt wurde diesmal jemand, ja, verletzt wurde sie. Aber es diente halt auch, es diente wieder so ein bisschen als Sprung, um entsprechende Dinge aufgreifen zu können. Und der Aufhänger war nämlich, dass diese Helen Weber, eine der Brandstifterinnen von damals, die also ganz viel mit ihrer Enthinderungsgruppe und anderen Leuten bewegen konnten in den letzten Jahren, die war ins Fernsehstudio eingeladen und sollte da ein Interview geben zum sehr kritischen Bericht und sollte erzählen, wie sie es geschafft hat, aus dem Wohnheim auszuziehen, wie sie selbstbestimmter leben kann, aus der Werkstatt raus. Und jetzt kommt dieser Bombenanschlag.
In beiden Romanen spielt ja eine Enthinderungsgruppe eine wichtige Rolle. Haben Sie den Begriff erfunden oder gibt es ihn tatsächlich? Ich habe mal eine KI befragt und laut KI handelt es sich um einen Begriff aus dem pädagogischen und therapeutischen Bereich. Ich habe ihn aber noch nie vorher gehört.
Ja, das ist interessant. Also ich weiß, ich hatte mit den Österreichern, habe ich immer viel zu tun. Und da gab es auch schon irgendwie, ich glaube, der Domino-Zeitschrift für Enthinderung oder so. Also damals hatte ich das schon eine Weile her, da hatte ich den kennengelernt. Und ich habe dann überlegt, naja, wie kann man so ein bisschen mit einbauen, dass man nochmal erklärt, worum geht's bei Behinderung. Ja, es ist ja jetzt nicht meine Sehbehinderung. Es ist ja jetzt nicht mein schlechtes Hören. Das ist, sag mal, das beschäftigt mich. Da hat man solche Tage. Aber es sind ja eigentlich eher die Rahmenbedingungen, die mich behindern. Und da dachte ich, da muss mal eine Enthinderungsgruppe her, die das mal wieder ein bisschen enthindert. Und es ist natürlich angelehnt, als ich nach Kassel kam, haben wir uns als Studierende an der Uni organisiert. Und dann gab es in Kassel auf Stadtebene eine Aktionsgruppe Behinderter in Kassel. Und das war damals so erfrischend, weil wir waren kein Verein. Wir haben einfach nur uns getroffen, geguckt, was muss man ändern. Dann haben wir mit den Verkehrsbetrieben vor denen und mit denen oder gegen die damals noch demonstriert. Wir haben einfach auch mal Aktionen gemacht. Wir haben mal die ganzen Schilder am Tag des Weißen Stockes mal im Rathaus zugehängt von den Verkehrsbetrieben. Das waren einfach schöne, spontane Aktionen. Und da dachte ich, naja, so eine Enthinderungsgruppe kann so einem Roman und vielleicht auch allgemein nicht schaden. Denn was wir ja erleben, ist, die Vereine, die Organisationen, die Dachorganisationen, die sind natürlich total wichtig. Aber wir sind natürlich oft auch in so ein Korsett eingezwängt, wo man dann überlegt, wenn ich das jetzt so sage, was denkt denn die Aktion Mensch? Kriege ich da eventuell eine kritische Anfrage im Bundestag, weil wir Fördermittel kriegen? Oder kriegen wir dann noch Fördermittel? Also ich erlebe ja schon, und dann die ergänzten unabhängigen Teilhabeberatung. Dürfen wir das überhaupt? Und mich interessiert immer, was tun wir? Was können wir tun? Ja, und deshalb dachte ich, so ein bisschen Enthinderung kann nicht schaden.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es noch mehr Enthinderung gibt und wir im Jahr 2034 vielleicht bei vollständiger Inklusion angelangt sind. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Lesungen, die ja jetzt im Frühjahr anstehen, für den neuen Roman, viel Erfolg und viele spannende Diskussionen und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Ich habe zu danken. War mir eine Freude, mal dabei sein zu können.
Das Interview führte Ute Stefanie Mansion. Redaktion und Schnitt: Ute Stefanie Mansion, Christian Balbach und Leonie Koll. Sounddesign: Robby Sandberg. Das Interview mit Ottmar Miles-Paul lesen Sie auch im Sichtweisen Magazin. Das Schwerpunktthema der Mai-Ausgabe lautet Stil. Es geht darum, wie Kleidung und Make-up zu einem besseren Selbstwertgefühl beitragen können. Sie finden die Beiträge auch auf sichtweisen-online.org und können das gesamte Sichtweisen-Magazin online hören. Unter dbsv-inform.org ist es ebenso abrufbar wie die Hörmagazine vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen in gedruckter Form lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar beim DBSV Zeitschriftenverlag per E-Mail an. Zeitschriftenverlag@dbsv.org. Gern schicken wir Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisenteam sagt Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert vom DBSV.